für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Ich bin aus dem Urlaub zurück in meinem Heimstudio und Patrick hat ja hier die Stellung gehalten und hatte dann am Ende ganz viele Themen. Zum Beispiel eins, Aaron Anselmino, das schwappte so in die letzten Stunden meines Urlaubs hinein, habe ich mich natürlich auch sehr interessiert. Der Junge muss also zurück nach London und da können wir mal mit Recht sagen, wir oder du hast es gewusst und zwar schon Ende Dezember und bist da teilweise ein bisschen für belächelt worden.
Ja, stimmt. Erstmal vielen Dank für die Lorbeeren. Hallo an euch alle. Jesko, ich bin ehrlich, ich mag dein Home-Studio, aber ich hätte jetzt schon gern irgendwie schöne, weiße, schneebedeckte Berge gesehen, blauer Himmel.
Ja, nächstes Mal gehe ich von Greenscreen, ja, und dann lege ich mir die einfach dahinter. So, dann kannst du dir wünschen, was du willst, dann hau ich rein, was du willst.
War es denn gut? Ihr hattet geiles Wetter?
Super, ja. Fünf Tage Kaiserwetter, einen Tag ein bisschen Wolken, das macht aber nichts. Und über die Schneeverhältnisse rede ich mal lieber nicht. Die waren so, geht so. Na, okay. Aber sonst war alles, war wunderbar.
Ja, sehr gut. Schön, schön. Ja, genau. Und dann ist gleich in deiner Abwesenheit ist die Meldung reingeknallt. Die Kollegen von The Athletic, David Ornstein, hat vermeldet, dass Chelsea tatsächlich von dieser Klausel Gebrauch macht. Wir hatten in unserem Jahresrückblick oder Abschlusspodcast, den wir damals am 19. Dezember, war es glaube ich, aufgenommen hatten, genau, exklusiv vermeldet, dass Chelsea diese Klausel hat und nach unseren Infos sogar ernsthaft in Erwägung zieht, diese zu ziehen. Ich weiß noch, daraufhin habe ich einen unglaublichen Hate abbekommen, diese Klauseln seien doch normal und warum muss beim BVB wieder über sowas berichtet werden und hast du überhaupt Ahnung von Fußball und Chelsea hat so viele Innenverteidiger, als würden die das machen und so ein Blödsinn und Bullshit. So, am Ende haben sie es wirklich gemacht. Jetzt am gestrigen Tag, wir nehmen heute am Montag bereits schon auf den Podcast, also sie haben es am Sonntag gezogen, den 25. Das wurde bewusst damals zwischen den Vereinen so ausverhandelt, wurde damals auch von Chelsea dann so klipp und klar gesagt, bis zum 25. Das ist quasi das letzte Wochenende vor dem Deadline-Day-Wochenende. Das Ganze ist aus unterschiedlichen Gründen jetzt passiert. Auf der einen Seite hat Chelsea den ein oder anderen personellen Engpass, Verletzungen, die hinzugekommen sind, plus eben, und das ist ganz interessant, sie wollen ja eigentlich Jacquet von Rennes haben, sind da auch noch nicht komplett aus dem Rennen raus und deshalb vermutet man in der Branche, dass Chelsea das auch bewusst gemacht hat tatsächlich, um auf dem Markt auch ein bisschen Druck auf Rennes auszuüben, weil sie den Spieler tatsächlich immer noch haben wollen. Jacquet, was im Umkehrschluss heißt, dass der BVB wiederum eine kleine Resthoffnung sogar noch hat, dass Anselmino zurückkommt.
Eine Rückholklausel sozusagen.
Ja, sozusagen.
Eine inoffizielle Rückholklausel.
Ja, ja, ja. Wie findest du das grundsätzlich, Jesko?
Ja, ich finde, man muss ja solche Deals auch immer in dem Moment betrachten, wo sie gemacht wurden. Ne? Also Dortmund, gehen wir mal zurück in den Sommer, da war Schlotterbeck verletzt, keiner wusste, wann oder wie der kommt. Can war verletzt, keiner wusste, wann oder wie der wiederkommt. Und Süle war auch verletzt, teilweise. Ne? Also du hattest einfach ein Need, einen Innenverteidiger zu holen. Mhm. Ja, das war der Punkt dort. Und dann gab es diesen Deal mit Chelsea. Bei Chelsea muss man sagen, die packen diese Rückholklauseln in fast jeden Leihdeal rein, den die machen. Das ist bei denen Standard. Was ich dann ein bisschen arschig finde, auch ehrlich gesagt, wenn du sagst, okay, wir machen es bis zum 25. Weil das ist halt, na, jetzt hast du 6 Tage Zeit, um dir noch irgendwie einen Innenverteidiger aus den Fingern zu saugen, der dir auch hilft. Das setzt dich natürlich auch extrem unter Druck und das setzt dann natürlich auch dann verkaufende Vereine in eine bessere Situation. Aber das ist ein anderes Thema.
In dem Moment übrigens ganz kurz reingekriegt, auch der BVB hat solche Rückholklauseln ab und an schon gehabt, siehe Sali Özcan damals beim VfL Wolfsburg. Ne? Also das ist tatsächlich, ich will nicht
auch
sagen,
von Gebrauch Usos, gemacht in dem Fall.
Ja. Genau, auch Gebrauch gemacht davon. Also das gibt's schon öfter in der Branche. Es ist natürlich, und das belastet so dieses Gesamtbild, glaube ich, du hast kein super Transferfenster im Sommer gehabt, hast über 100 Millionen für Neuzugänge ausgegeben, die noch nicht adäquat oder konstant geholfen haben. Du hast jetzt ein Duranville abgegeben, kommen wir später noch dazu, was unter Fans ein großes Diskussionsthema ist. Und hast jetzt eben in Anselmino den, auch wenn er öfter verletzt war, finde ich sogar noch stärksten von diesen Neuzugängen, den sie mal eben so mitbekommen haben mit Chukwuemeka, jetzt dann verloren. Und das das macht das, glaube ich, ne, die haben uns zum Hund gemacht, habe ich oft gelesen.
Da kommt ganz viel zusammen, dass der super passt, ne, auch zum BVB, direkter Fanliebling, Grätsche geworden. Geiler Typ, macht Spaß. Hat sich auch, und das wissen wir ja auch, hier total wohlgefühlt. Ist ja nicht so, dass der gesagt hat, oh Gott, endlich darf ich zurück zum FC Chelsea, sondern der wäre gerne hier geblieben. Aber wie gesagt, rückblickend kann man natürlich sagen, damals haben sie ihn gebraucht. Jetzt hast du einen Can wieder da, jetzt hast du einen Süle wieder da, jetzt hast du einen Bensebaini da, jetzt hast du einen Filippo Mane. Alle schreien immer, gebt unserer Jugend eine Chance. Ja, jetzt würde Filippo Mane vielleicht wieder diesen Platz von Anselmino einnehmen und größere Chancen haben, wieder zu spielen. Auch das gehört zur Wahrheit. Trotzdem finde ich persönlich auch, du holst einen Spieler, der schlägt ein. Auch das ist natürlich nicht garantiert. Ja, wenn du den holst, ist es ja nicht garantiert, dass der dann auch richtig funktioniert, sondern hätte ja auch einfach ein Ergänzungsspieler bleiben können, dann hätte er keinen Hahn danach gekräht heute, ob der jetzt zurückgeht oder nicht, so ungefähr. Da kommt halt viel auch Emotionales zusammen.
Ja.
Aber am Ende kannst du dich halt auch nicht dagegen wehren. Und wie gesagt, ich guck dann nochmal zurück. Man muss immer solche Deals wirklich in dem Moment bewerten, wo sie gemacht wurden. In dem Moment hätte ich gesagt, alles klar, wir nehmen den mit, macht für uns Sinn. Und wenn er dann im Winter wieder weg ist, hoffen wir halt, dass die Spieler, die jetzt verletzt ausfallen, alle wieder da sind. Dann haben wir genug Plätze für die Dreierkette, die besetzt sind.
Ja, genau. So denken sie tatsächlich auch, so planen sie tatsächlich auch. Bei Filippo Mane gab es ja auch mal hier und da Gerüchte, er könnte verliehen werden. Das ist damit natürlich vom Tisch. Also das würden sie dann auch nicht machen. Es kommt sofort jetzt die Reaktion, die müssen doch dann jemanden holen. Ich finde tatsächlich auch, Emre Can hat es zuletzt gut gemacht, über den wir auch gleich reden werden, auch wenn er noch nicht irgendwie 2-3 Spiele voll am Stück gehen kann, also den merkst du schon, dass Schambein bzw. Adduktoren ihm immer noch Probleme bereiten, auch ein Niklas Süle. Der auch
erfolgreich ausgewechselt werden gegen Berlin.
Ja.
Auch wenn das andere Gründe hat.
Warum wohl? Wie gesagt, wir reden gleich nochmal über Emre. Ja. Aber, ich kann diese erste Reaktion verstehen, du musst jemanden haben. Was mich viel mehr wundert, und da plaudere ich vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir hatten ja damals diese Geschichte exklusiv, dass es die Klausel gibt und hatten entsprechend auch Hinweise bekommen, auch aus dem Verein, auch von Chelsea. Wir wussten auch tatsächlich, dass der Spieler eigentlich gar nicht nach Chelsea will, weil der in Dortmund total glücklich ist. Hat damals schon nach dem letzten Spiel gegen Gladbach dem einen oder anderen gesagt, ey, so wie es aussieht, kann es echt sein, dass ich gar nicht mehr zurückkomme. Und in Dortmund hieß es eigentlich immer intern, nein, also der wird wird bei uns bleiben, der wird nicht nach Chelsea gehen. Das ist ja auch in ein oder anderen Medien dann so gestanden, dass ganz klar das nicht passieren wird. Sebastian Kehl hat sich hingestellt und gesagt, wir haben mit denen gesprochen und er denkt, dass es viel sinniger ist, dass der Spieler bleibt. Tatsächlich hat der BVB auch bis 2-3 Tage vor dem 25. noch geglaubt, dass Chelsea von dieser Klausel nicht Gebrauch macht. Jetzt machen sie es am Ende. Wie gesagt, ganz kurz, ich vermute.
Da grätsche ich nochmal ganz kurz rein. Ja? Diese Klausel wäre auch erloschen, wenn er genug Spiele gemacht hätte.
Richtig.
Jetzt war er natürlich auch regelmäßig angeschlagen. Ne? Also Anselmino wird jetzt ein bisschen glorifiziert, habe ich so das Gefühl. Und das Wohl und Wehe vom Ballspielverein Borussia Dortmund wird jetzt daran geknüpft, ob Aaron Anselmino bei Borussia Dortmund bleibt oder nicht. Das finde ich, ist mir ein bisschen too much. Der war richtig viel verletzt in der Hinrunde, hatte immer wieder körperliche Probleme, was natürlich auch daran lag, dass er einfach vorher nie im Rhythmus war und nie viel gespielt hat und jetzt plötzlich gefordert wurde und da eben auch Tribut zollen musste. Ne? Und wenn diese Verletzung nicht gewesen wäre, dann wäre er mit Sicherheit auf die Anzahl Spiele, Minuten gekommen, die er dann gebraucht hätte, damit diese Rückholklausel für Chelsea dann verwirkt gewesen wäre.
Genau, damit sichern sich beide Seiten in der Regel ab. Auf der einen Seite auch Chelsea, die dann sagen, wenn der nicht genügend Spiele macht, dann bringt's uns das auch nicht, deswegen kann er zurück. Und der BVB auf der anderen Seite, wenn der zu wenig Spiele macht und am Ende nicht hilft, könnte er auch sagen, ja gut, dann geht er halt. Genau. Am Ende in den Spielen, in denen er gespielt hat, hat er geholfen, war eine Stütze. Ja. Du hast die Verletzungsanfälligkeit angesprochen. Wie gesagt, das alles passt gerade so ein bisschen zu dem Gesamtbild und es sieht natürlich nicht gut aus, dass ein Verein, der eh viele Deals mit Chelsea macht und in der Vergangenheit schon, siehe Ian Maatsen, siehe jetzt auch Chukwuemeka, Spieler dann irgendwie geholt hat, Marzen, der dann auch direkt wieder weg war, ähnliche Geschichte, Leihspieler. Das sieht am Ende natürlich nicht gut aus. Und am Ende kann ich auch den einen oder anderen Fan verstehen, der sagt, wir sind doch nicht als Top 10, Top 12 Club in Europa, sind wir doch nicht ein Verein, der für Chelsea ausbildet und dann einfach so mitten in der Saison einen weggehen lassen.
Ja, aber das zeigt ja auch das Ungleichgewicht im europäischen Fußball, muss man ehrlich sein, ne? Dass du einfach 3, 4 Vereine hast, die in 3 Reihen so viel Qualität im Kader stehen haben, dass du ja fast gar keine Chance mehr hast,
diese Spieler. Dass sie es diktieren können.
Ja, natürlich. Du hast doch gar keine Chance mehr, diese Spieler initial zu kaufen, sondern die werden von einem großen Verein verkauft und dann gönnerhaft verteilt. Ja, wenn sie merken, ah, jetzt haben wir noch einen, den wir noch besser finden. Ich verstehe das, dass auch Fans sagen, ja, Moment, wir sind Borussia Dortmund. Was macht ihr denn da? Aber die Realität sieht halt einfach anders aus.
Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Du hast angesprochen, sie planen nicht jemanden zu holen. Es gibt intern noch diese Resthoffnung tatsächlich, dass bis zum Deadline Day noch was passiert, dass Anselmino vielleicht doch dann wieder zurückkommt. Hängt auch noch von den Verhandlungen zwischen Chelsea und Rennes ab. Sie versuchen damit natürlich den Preis für Jacquet ein bisschen zu drücken. Auch das ist jetzt ein neues, probates Mittel auf dem Transfermarkt, per Rückholaktion jemanden zurückzuholen, um Druck auszuüben auf andere Verhandlungen. Also eine sehr interessante Geschichte.
Alles Politik.
Alles Politik, wo alles der Ausgang Politik. Offen ist. Ja. Wer weiß, wann ihr den Podcast hört, ob im Laufe der Woche, gegen Ende der Woche, vielleicht ist bis dahin schon wieder eine neue Entwicklung da.
Ja. Aber Stand heute. Der ist doch schon wieder da. Was habt ihr denn?
Ist doch schon wieder da.
Ja, ja. Genau. Jetzt wird auch schon wieder am Flughafen gewartet. Ist doch eingeflogen. Ja. Dafür fahre ich nicht zum Flughafen, das sage ich dir.
Apropos Flughafen warten, unser Kollege Schlammi bei den Blau-Weißen, du. Mit Dzeko und Co. und Lubic.
Ah, Dzeko ist ja echt, ich feiere das ja mit Dzeko, ne? Ich weiß, liebe BVB-Fans, verzeiht es mir, aber ich feiere das. Und dann schießt er direkt zum Tor. Ja. Ich habe schon, also ich finde das super. Ich finde das auch für die zweite Liga super, die eh mega Spaß macht. Ich kann das nur jedem empfehlen, Leute.
Total.
Schaut euch zweite Liga an, das macht Spaß.
Ja, einer, der sicher nicht in die zweite Liga wechselt, Dzeko, ist Nico Schlotterbeck. Wechselt er überhaupt? Was macht er? Nee, er hat nach dem Unionsspiel tatsächlich sehr ausführlich gesprochen. Erstmal, oder wollen wir erstmal über das Unionsspiel sprechen oder reden wir über Schlotterbeck? Wie machen wir
das? Lass uns erst über das Unionsspiel sprechen, weil ich muss gestehen, ich habe das ein bisschen mit einem Auge gesehen, weil ich dabei Koffer packen musste.
Musste.
Wie auch immer. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, während ich Und wie gesagt, ich habe nicht alles gesehen, ich habe das nicht so intensiv verfolgt, wie ich sonst Fußballspiele verfolge. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das war wie gegen Bremen. Du machst einen Standard rein und dann kommt lange nichts. Jetzt kann man das natürlich in der alten Försterei gegen Union Berlin, die wirklich gut drauf sind, die ein richtig gefestigtes, gutes Baumgart-Team da rumlaufen haben, sagen, ja, viel mehr ist da auch nicht möglich. Und wenn du dann mit einem 3-0 da rausgehst in Berlin, dann hast du alles richtig gemacht in diesem Fall. Ne, die Kritik ist bekannt, die wir auch immer wieder üben, dass es halt spielerisch sehr wenig ist. Aber ich habe hinterher halt viele positive Reaktionen gelesen und gehört. Und deswegen würde ich dich mal fragen, diesmal, wie hast du das gesehen, das Spiel?
Ja, Didi Hamann war ja regelrecht am Schwärmen, hat auch nach dem Spiel gesagt, das war das perfekte Auswärtsspiel, besser kannst du nicht spielen, hat er gesagt. Mhm. Das ist natürlich, glaube ich, am Ende auch so ein bisschen auf den Pragmatismus und auf den Ertrag dann, weil Alte Försterei, eins der schwierigsten Auswärtsspiele, haben alle auch betont, 4 der letzten 6 Spiele hat der BVB dort verloren. Eklige Mannschaft, Attribute, Leidenschaft, Gier, Kampfgeist. Das ist schon nicht einfach. Da hat der BVB tatsächlich, natürlich auch bedingt durch das frühe Tor, dann dem Gegner schnell den Zahn gezogen, hat vielleicht, das kann man kritisieren, ein bisschen zu lange gebraucht, um auf das zweite dann zu gehen. Das dann Finale aber am Ende auch erzielt und den Sieg dann auch wirklich total souverän und ungefährdet nach Hause geholt. Sie waren in den Zweikämpfen voll da, dieses Mentalitätsthema, das mal kurz nach Tottenham aufkam, war schnell wieder ad acta gelegt. Ja, also Tottenham war wirklich dramatisch. Also ich war da auch vor Ort, das war wirklich katastrophal und hat mir dann für die gut 3.500 Dortmunder, die Dortmunder, ich soll nicht so viel gendern, sagt der ein oder andere. Ab und an mache ich's. Ja. Die da mitgereist sind, das hat mir schon auch ein bisschen leid getan, weil das wirklich blutleer war, so kannst du einfach nicht auftreten. Ich war dann ein bisschen überrascht, dass Kovac so dieses Mentalitätsthema aufgemacht hat, weil eigentlich, und das kann man ihm und der ganzen Mannschaft ja dann als positives Attribut hingeben, Mentalität habt ihr ja normalerweise, wie eure ganzen Spiele in der Vergangenheit gezeigt haben. das war an dem Tag einfach viel zu wenig. Und da hast du halt gesehen, dass diese Mannschaft, und das ist auch wieder ein qualitatives Thema, wenn sie nicht in Sachen Mentalität und in Sachen Laufbereitschaft und allen anderen Attributen voll da ist, dass es dann gegen jeden Gegner schwer wird, vor allen Dingen in der Champions League, aber auch gegen die St. Paulis und Augsburgs dieser Welt.
Augsburg. Ein Thema für sich.
Nee, aber Union, das haben sie einfach gut runtergespielt und das war ein völlig souveräner Sieg. Das war Erwachsenenfußball, so haben sie es hinterher alle betitelt und genauso kann man es am Ende sehen. Das war jetzt kein schöner Sieg wie so viele in der Vergangenheit.
Aber ganz in Berlin, ehrlich, das ist schön, egal. Zu gewinnen ist auch schwierig, ne?
Ja, also genau.
In Berlin musst du halt gewinnen. Ja, und wenn du das tust, dann ist das alles
genau.
Ja, das hätte ich mir das auch zusammengesponnen,
ja. Ja, und am Ende, Jesko, es gibt weiterhin so eine gewisse Kritik und Unzufriedenheit mit dem Kovac-Fußball, aber der BVB spielt die beste Saison seit der Meistersaison unter Jürgen Klopp. Hat jetzt schon, wie viel sind es am Ende? 16, meine ich, sogar mehr als im Vorjahr an Punkten. Ja, 53% der Spiele eine weiße Weste gehabt in der Bundesliga, also 10 von 19. Ist jetzt gut 8 Punkte auf den Bayern dran, aber stellt die zweitbeste Abwehr, ist sogar Top 5. Tatsächlich, also in der Top 5 Liga mit PSG, die zweitbeste Mannschaft in Sachen Defensive, also auch im internationalen Vergleich. Ja. Das Zahlen ist schon in vielen Punkten allen, beachtlich.
Ne? Zahlen gibt es nichts zu meckern. Ja. Da gibt es nichts zu meckern. Wenn du einem Analysten die Zahlen vom Borussia Dortmund zeigst aus dieser Saison, sagt er, ja, traumhaft. Ja, und wir unterhalten uns jede Woche darüber, dass es ganz viel Unzufriedenheit gibt. Ne? Das ist schon sehr skurril. Das muss man ehrlich sagen.
Ja, das ist wirklich skurril. Das ist wirklich skurril. Und das ist ja so eine Grundsatzdiskussion, die wir hier auch oft hatten. Ist mehr möglich mit der Mannschaft? Ja, nein. Sicher ist offensiv auch ein bisschen mehr möglich. Aber die Mannschaft braucht eine Feinjustierung dann im Sommer. Es fehlt ein klarer Zehner, es fehlt ein klarer Sechser. Es fehlt so der ein oder andere Unterschiedsspieler. So, aber wenn der dann aber kommt und wenn dann die Punkte angepasst werden, dann kannst du, glaube ich, auch sehr schnell aus der Mannschaft viel rausholen. Also
aber das, ich sage auch, wenn diese Mannschaft wirklich, und du hast vorhin gesagt, die müssen immer am Limit spielen, um Spiele zu gewinnen, ich habe eben nicht das Gefühl, dass die wirklich immer ans Limit gehen. Das ist das Problem. Also die wirklich ein Spiel absolut am Limit mit kompletter Gier, wo du auch echt mal, wo du durchziehst, so ein Spiel. Das habe ich halt echt noch nicht gesehen. Und deswegen sind die Spiele auch alle so knapp. Also, oder viele so knapp jetzt in Berlin.
Ja, vor allen Dingen, wenn du mal schaust, ne, Frankfurt 3-3, Freiburg 1-1, Stuttgart 3-3, Hamburg 1-1, Pauli zum Auftakt 3-3. Wenn du da den ein oder anderen Punkt mehr holst, dann ist
die
es
drin
ja
gewesen wären, ne?
Die absolut die drin gewesen wären. Dann ist es ja absurd, dass du mit einem unschönen, aber effektiven Fußball, die über Bayern, die in einer komplett anderen Liga spielen, also wirklich dann ärgern könntest, so, ne? Oder wirklich komplett auf Tuchfüllung wärst. Ja. Also das ist eigentlich schon eine absurde Geschichte. 28.02. direkt der Klassiker in Dortmund. Dortmund gegen Bayern. Also da bin ich dann wirklich sehr gespannt. Aber ja, es ist irgendwie interessant. Punktetechnisch und ist alles super, aber so diese Grundskepsis, die schwingt dann schon irgendwie mit in diesem Umfeld. Also
ja.
Das ist schon interessant. So, und ich glaube, das ist Nico auch dieser Schlotterbeck. Markenkern, ne?
Ja.
Dieser Markenkern.
Ja.
Wir wollen eigentlich einen anderen Fußball sehen. Ja. Naja, komm, lass uns zu Schlotterbeck gehen, weil der macht es wahrscheinlich auch vom Fußball abhängig.
Wahrscheinlich, aber der hat ja erstmal eine Kampfansage rausgehauen, ne? Hätte Maxi Bayer das gesagt, wäre er wahrscheinlich sofort weggegrätscht worden. Stimmt. Aber Nico Schlotterbeck, da war eine angenehme Ruhe. Und ich liebe das ja. Ich finde das super, wenn du Ansprüche formulierst, wenn du Ziele formulierst, wenn du auch mal sagst, pass mal auf, wenn die nochmal hier irgendwie stolpern, dann wollen wir aber auch da sein. Du musst das natürlich mit Leben füllen, keine Frage. Aber ich wäre jetzt auch bereit, das einfach mal hinzunehmen und zu sagen, hey, ich finde das super, dass sich eine Mannschaft, ein Verein, in diesem Fall Nico Schlotterbeck, ein wichtiger Spieler dieses Vereins hinstellt und sagt, pass mal auf. Also wir schielen da noch hin, wir haben da noch Bock drauf. Finde ich super.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr. Niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/BVB und geben Sie beim Bezahlen den Code BVB ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Ja, vor allen Dingen sagt er ja konkret, er hat keinen Bock, dass das Ding im März schon irgendwie entschieden ist. Er will es bis zum Schluss spannend lassen. Und das, der ein oder andere aufmerksame Zuhörer hat es in der letzten Folge ja gehört, da hatte ich schon mal anklingen lassen, dass es in der Mannschaft schon einen, auch wenn das ein bisschen irrwitzig klingt, aber so einen Grundglauben gibt, lass uns irgendwie das Spiel gegen die Bayern gewinnen, lass uns unsere Ergebnisse holen. Die Bayern haben jetzt gegen Augsburg verloren, also pleitentechnisch stehen beide Mannschaften auf einmal gleich da, Dortmund und Bayern. Dass die schon noch irgendwie dran glauben, es gibt irgendwann so eine Phase in der Saison, da denken die Bayern nur noch an die Champions League. Vielleicht lassen sie da Körner liegen und das wollen sie halt so gut es geht einfach offen halten und das zeigt ja auch, was der Schlotterbeck sagt, was andere Jungs sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie bis zum Schluss an die Meisterschaft glauben, aber zumindest glauben sie daran, dass sie das alles noch wirklich spannend machen können. Und das finde ich total erfrischend und auch total richtig.
Ja, aber ich erinnere mich immer noch an das ein oder andere Mal, wo es tatsächlich gerade vor den Heimspielen dann vom BVB gegen die Bayern kommunikativ offensiv wurde und auf dem Feld dann eher Hühnerhaufen. Ja. Aber du, wie gesagt, das ist mir auch egal. Also die müssen jetzt auch nicht unbedingt am Ende nur 3 Punkte hinter Bayern sein. Ich finde es einfach gut, dass du Ambitionen formulierst. Und ich finde es dann auch richtig, wenn du das dann nicht den Leuten um die Ohren haust. Weil warum? Warum sollte ich das tun?
Ja.
Aber
hast es ja angedeutet. Jetzt gesprochen, ne?
Ja.
So,
ich fühle mich hier sehr wohl. Mhm. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Ich frage nochmal Kevin, seinen Bruder übrigens, und Papa, wie wir es denn jetzt machen.
Genau.
Also als ich die Zitate gelesen habe und dann auch zur Diskussion gestellt habe bei Instagram, ich selber habe das Gefühl, das klingt für mich nach Abschied. Ja, das klingt für mich so wie, ich habe mich eigentlich schon entschieden und jetzt überlege ich mir, was die beste Kommunikationsstrategie ist, um das schon beizubringen. Das ist das, was für mich aus diesen Worten ein bisschen rausschwappt, bin ich ehrlich.
Weißt du, was mein Gefühl ist? Wie gesagt, das ist jetzt auch Gefühl.
Ja.
Oder auch natürlich aus vielen Gesprächen raushörend. Also er sagt ja klar, ich habe für mich persönlich eine Deadline gesetzt. Wann die ist, nennt er nicht. Definitiv aber vor Sommer. Im Übrigen ist das klar vor Sommer, weil der BVB in dem Gipfel, den es in Dortmund gab mit dem Berater und mit Kehl und mit Ricken, der BVB auch schon unmissverständlich klar gemacht hat, die WM ist hier nicht das Schaufenster für dich, sondern du musst bis Mitte Februar eine Entscheidung am Ende treffen, damit wir auch Planungssicherheit haben. Vielleicht sagen sie auch am Ende, ey, lass uns die Playoffs der Champions League noch abwarten und danach treffen wir eine Entscheidung, kann auch eine gute Möglichkeit sein. Für mich ist eher so das Gefühl, dass Schlotterbeck, klar, sich grundsätzlich wohlfühlt in Dortmund und da schon auch weiß, was er hat und kriegt, dass er aber weiterhin zockt auf beispielsweise die Bayern, auf vielleicht irgendwie geht ein Türchen in Liverpool oder sonst wo auf, das aktuell aber noch nicht aufgegangen ist. Also dieses Dominosteinchen ist noch nicht gefallen. Und deshalb kauft er sich, oder in Anführungszeichen kauft er sich, ein bisschen Zeit damit, versucht das Ganze rauszuzögern. Weil ich bin mir sicher, wenn es schon konkret ein Angebot von einem Top-Top-Verein gegeben hätte, ja, wir wollen dich zu dem und dem Preis, für die und die Konditionen, dann kann ich mir vorstellen, hätte er seine Entscheidung vielleicht sogar schon gefällt. Er sagt, er ist Bauchmensch, wie du es gesagt hast, mit Papa und mit Kevin will er sich hinsetzen und aktuell weiß er noch nicht, wie die Entscheidung am Ende ausfällt. So, in Dortmund kann er alles kriegen, 14 Millionen Topverdiener, das Süle-Gehalt, was frei wird, das Gesicht des Clubs, Vizekapitän ist er schon. Sie sichern ihm auch mittlerweile eine Ausstiegsklausel zu, für dann ab 2027, also das wäre auch alles kein Dealbreaker, also da wird der BVB schon sehr bezirzen und in einigen Momenten einknicken. So, mein Gefühl ist, wenn er ein Top-Angebot hätte, wird er wahrscheinlich gehen. Wenn das jetzt in den nächsten Wochen nicht kommt, dann wird er sich entscheiden, noch ein Jahr mindestens beim BVB dann zu bleiben und dann vielleicht 27 nach einer tollen WM zu gucken, ja, dass er geht. Oder bis dahin gibt es so eine tolle Entwicklung im Verein, dass er vielleicht sogar langfristig bleibt. Aber es ist ein Thema, das, glaube ich, langsam die Fans nervt. Zumindest ist das die Reaktion, die wir auch im Podcast bekommen. Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, wie ihr das Ganze seht. Habt ihr ein bisschen Verständnis für Schlotterbeck? Findet ihr das einfach falsch in dem Moment, vielleicht auch unfair euch gegenüber, dem Verein gegenüber.
Ich wollte gerade sagen, also die Reaktion habe ich schon bekommen. Ne? Also das nervt halt viele. Ja, das nervt. Ja. Sie fühlen sich jetzt, oder beim BVB fühlen sich dann halt viele als zweite Wahl. Ne? Das tut halt weh. Als wären sie nicht gut genug für die erste Wahl, aber wenn nichts anderes kommt, okay, dann nehme ich halt dich. Mhm. Ja, das ist das, was da so ein bisschen mitschwingt. Ich kann Nico 100% verstehen. Ich meine, der ist jetzt 26. Das ist jetzt auch ein Karriereweg, den du dir gut überlegen musst. Ja. So viele Verträge unterschreibst du dann nicht mehr. Und so viele Möglichkeiten, zu einem Top-Verein zu gehen. Auch da gehen Türen auf und Türen zu. Du kannst nicht immer sagen, okay, dann gehe ich halt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dahin. Das klappt dann nicht unbedingt. Aber auch der BVB ist ein absoluter Top-Verein. Und der BVB bietet dir halt auch viel, was die anderen nicht bieten. Also Ich kann total verstehen, dass er da auch in seiner Entscheidungsfindung ein bisschen hin und her schwankt. Aber eigentlich müsstest du jetzt auch in der Lage gewesen sein. Also die Parameter verändern sich ja nicht großartig. Ja, also
nee, genau.
Du weißt, wenn du dir den Schnitt der letzten 5 Jahre anschaust, weißt du, in welchem Schnitt du bei Borussia Dortmund spielen wirst. Ob der sich nochmal stark heben wird, würde ich fast sagen, wage ich zu bezweifeln. Aber am Ende, seien wir ehrlich, weißt du, was du hier bekommst? Du weißt halt nur nicht, was du da bekommst, ne? Oder wen du da bekommst. Und das ist das Thema gerade.
Ja. Naja, schauen wir mal, in welche Richtung es am Ende bei ihm gehen wird. Wir bleiben natürlich dran. Ihr erfahrt es dann natürlich auch hier und auch auf allen anderen Kanälen. Sehr interessant. So, Schlotterbeck, der gegen seine Ex-Unioner auch ein ordentliches Spiel gemacht hat. Genauso wie im Übrigen der Capitano, Emre Can. Ja. Über den wollten wir nochmal kurz reden. Ja. Der wieder einfach Emre war, der auch wieder über die Stränge ein bisschen geschlagen hat.
Und da ist natürlich sofort die Alarmglocke angegangen bei Niko Kovac, der mal kurz
raus in
die Statistik geschaut hat und gesehen hat, oh, wenn mir Emre Abi jetzt hier rausfliegt, wir haben mit weniger als 11 Mann noch nie ein Spiel gewonnen in dieser Saison, also bringe ich mal
den rausgenommen.
Ja, hat er ihn rausgenommen.
Ja,
das war keine Leistungsauswechslung, das war tatsächlich eine Schutzmaßnahme für den Verein und für den Spieler.
Ich mag das ja bei ihm, ich feiere das auch bei ihm, dass er so eine natürliche Art hat, dann auch mal auch aus sich rauszugehen und auch in so dieser Bodyguard und Beschützer auch für die anderen und dass der auch mal Troublemaker und sowas ist. In manchen Momenten muss er aber auch ein bisschen cleverer sein. Also das hat er schon abgestellt, wenn du mal ein paar Jahre zurückgehst,
total.
Da war das viel zu heißblütig und auch unnötig.
Aber wenn du dann auch siehst, ich weiß gar nicht mehr, wer da hingeflogen ist, aber wie er sich dann das Gesicht hält und den Hals und was weiß ich nicht, ey. Und oh Gott, finde ich das ja so furchtbar, ne?
Ja.
Wenn du da nach Handball guckst, dann lachst du dich tot.
Ja, freu ich mich auch im Übrigen. Heute Abend Norwegen.
Ja.
Dänemark. Wie gesagt. Dänemark gegen Norwegen haben sie gewonnen, 30-28. Ja, ist auch eine geile Truppe, aber ja.
Anderes Thema.
Thema. Nee, aber
ja, ich finde auch, der geht da mit so einer gewissen Attitüde dann eben auch rein, die du auch mal brauchst. Was brauchst du halt auf dem Feld. Und klar, du musst dann aufpassen, dass du nicht overpaced, und ich kann dann auch den Trainer verstehen, der dann sagt, ich nehme ihn raus.
Ja.
Das ist mir ein bisschen zu gefährlich, aber insgesamt hat er auch ein gutes Spiel gemacht. Ja, ist echt wieder da. Und wieder eine Alternative.
Ja, und vor allen Dingen, das finde ich beeindruckend, und das zeigt auch Nervenstärke, also 15 von 15 in der Bundesliga, 11 Meter, noch nie verschossen für den BVB.
Ja.
Natürlich kommen da ganz viele und sagen, und was war 2023?
Einen hätte er mal
genommen. Hat er den Haaland, nicht genommen.
Den Haller hat er schießen lassen.
Der Haller, nicht Haaland, klar.
Ja.
Das ist natürlich rückblickend bitter, weil der hätte ihn wahrscheinlich gemacht.
Statistik sagt ja.
Ja. Vom Punkt einfach unglaublich abgezockt und ist einfach einer, der vorangeht, so, ne? Das muss man schon am Ende sagen. Ich finde schon, dass man darüber überlegen kann, zu verlängern, zu gewissen Konditionen, wenn du ihm vielleicht auch klar sagst, ey Emre, du bist dann vielleicht der Bankspieler, der die Jungs irgendwie mitzieht, muss natürlich auch auf die Verletzungen achten, wie das Ganze aussieht. Aktuell ist er nicht bei 100%, das muss in die Bewertung auch ein bisschen mit reinfließen.
Kommt ja nochmal auf 100%. Das muss man genau. auch ehrlich sagen, weil dass der nicht auf 100% ist, das ist seit März 2025 so.
Richtig.
Ja, das ist nicht erst seit Weihnachten so, sondern das ist jetzt, also wir nähern uns der Jahresmarke, dass Emre Can Probleme hat, körperliche Probleme hat. Die sollte er natürlich schon tunlichst in den Griff bekommen.
Ja, definitiv.
Ja. Übrigens auch da nochmal, weil auch da haben viele so gesagt, ja, was sollen die mit dem verlängern? Wir haben das ja auch hier schon mal erklärt, wir können ja nochmal drüber sprechen und das können wir ja auch so ein bisschen als Abziehbild auf Schlotterbeck legen. Mhm. Wenn du einen Schaan abgibst, wenn du einen Schlotterbeck abgibst, dann musst du Ersatz dafür holen. Und am Ende ist das auch einfach eine einfache Rechnung. Ist der Ersatz insgesamt im Paket teurer als das, was ich ausgeben muss, um diese Spieler zu halten? Ja, das ist ja auch durchaus ein Argument. Vor allem weiß ich bei diesen Spielern, was bekomme ich? Du kannst ja nicht immer einen Spieler holen und sagen, der wird auf Anhieb so funktionieren, wie es zum Beispiel ein Schlotterbeck, wie es ein Emre Can tut, wo ich genau weiß, was ich halte, was ich bekomme. Bei den anderen kannst du halt auch richtig Pech haben. Ja, es gibt genug Beispiele, die schlichtweg nicht funktionieren, obwohl du eigentlich Qualität holst. Ne, nur das immer noch mal im Hinterkopf bei den Bewertungen von Vertragsverlängerungen von Spielern wie Emre Can, wie Nico Schlotterbeck, auch wie ein Julian Brandt zum Beispiel.
Let's see.
Ja.
Jesko, was haben wir als nächsten Punkt? Einer ist weg, da hast du mich drauf hingewiesen.
Ja, aber da muss ich mal reingehen. Pass auf, ich habe dieses Internet, habe ich sofort hier gelesen, oh, Duran will erstes Spiel, sofort Assist. Stimmt gar nicht.
Okay.
habe ich hart nochmal recherchiert, weil war ich mir nicht so sicher. Mhm. Ja, aber er hat wohl ganz ordentlich gespielt für Basel, war auch an einem Tor beteiligt, was aber nicht gezählt hat. Aber danach kam dann die Aktion und Sherdan Shaqiri hat ich hab's
4-3 haben sie gewonnen erstmal, der FC Basel.
Genau, und in der 90 plus 4. In der 90, okay. 90 plus 4 hat, genau. Und dann so ein klassischer Shaqiri, Eigenaktion am Strafraum, zweimal verzögert und dann rums rein das Ding.
Trotzdem. Wie lange hat er denn gespielt, der Duronville? Wann ist denn der eingewechselt worden?
Ja, warte, sag ich dir sofort, sage ich dir das. Er ist in der 68. Minute eingewechselt worden. Damit hat er seine Einsatzzeit wahrscheinlich verzehnfacht. Nein, das ist so böse. Aber er bekommt da Spielpraxis und am Ende auch da ja Riesendiskussion. Ah, wie können die dem, wie können die Basel einen Anteil an einem Weiterverkauf geben? Ja. Basel hat es da vielleicht tatsächlich ein bisschen cleverer gemacht, aber Dortmund wollte, dass er auf einem gewissen Niveau Spielpraxis bekommt. Mhm. Das ist ja ein Wunsch des BVB.
Und vor allen Dingen wollte der Spieler unbedingt weg, ne? Weil er auch am Ende gesagt hat, ey Leute, das geht auch um meine Karriere, das macht jetzt hier gar keinen Sinn mehr. Ne?
Und dann bezahlst du halt diese Spielpraxis in irgendeiner Art und Weise ein bisschen. Mhm. Ne?
Ja, am Ende. Auch da, wie gesagt, verstehe ich den ersten Impuls der Fans zu sagen, es kann doch nicht wahr sein. Wir geben da ein halbes Jahr hin und müssen am Ende noch drauflegen. Natürlich reden wir da von der Summe X, die bei einem Weiterverkauf dann an Basel gehen würde. Klar wird der BVB dann die größte Summe davon am Ende einstreichen. Ich würde sagen, es ist Win-Win für alle. Also der Spieler kriegt das, was er wollte. Der wollte nach Basel. Der hat da die Möglichkeit.
Er wollte spielen, ne?
Das er wollte spielen.
Genau.
Dortmund. Auch raus aus der Bundesliga dann. Ein bisschen da, wo er vielleicht nicht so im Monsterfokus ist. Der BVB will, dass er spielt. Das kriegt er in Basel. Und am Ende
du sagt
Basel
natürlich. Du schaffst einen Wert damit, dadurch, dass der Spieler Spielpraxis bekommt, dadurch, dass der Spieler halt wirklich vielleicht auch wieder auf ein Niveau kommt, was ja gar nicht ausgeschlossen ist, dass die sagen, super, Julian, freut uns, jetzt bist du wieder in Shape, jetzt kommst du zurück und jetzt spielst du hier weiter. Das ist ja auch 0,0 ausgeschlossen.
Ja klar. Und am Ende Basel, die haben jetzt auch nichts davon, wenn er ein paar Monate spielt und dann wieder zurückgeht. Deswegen hat man sich jetzt darauf verständigt. Klar, man kann am Ende den Vergleich ziehen. Ja, der Ian Maaßen geht für über 40 Millionen Euro nach Aston Villa und der BVB hat nichts davon. Ja klar, sicher, auch da kann der BVB vielleicht in den Verhandlungen nochmal cleverer sein, nochmal drauflegen. Das gehört irgendwie zu dem Gesamtbild dazu, dass vieles unglücklich lief zuletzt. Man muss aber alles auch ein bisschen differenzieren. Gerade im Übrigen kurzes Update bei Kauer Pratsch ist es so, dass die Fronten gerade so ein bisschen verhärtet sind. Da schien ja alles nur noch nach Formsache. Uns wurde von allen Beteiligten gesagt, das Ding wird durchgehen. Jetzt ist es wohl so, dass es um die Bonuszahlung, um die Strukturen geht, welchen Anteil kriegen die sofort, welcher wird dann nochmal nachbezahlt. Da ist es jetzt noch nicht so, dass die Einigung kurz davor ist. Am Ende gab es auch noch diese Geschichte mit Kaiki von Como.
Ich wollte gerade sagen, dass der
von dass die Cosero den zweiten, den Como will. Genau, und die zwei nicht gehen lassen.
Como will den anderen.
Genau, Como will Kaiki.
So. Ja, genau.
Von
ja.
Cruzeiro, der der andere ja, ja. Linksverteidiger ja. ist. Und Cruzeiro ja. sagt klipp und klar.
Beide geben wir nicht ab.
Im Übrigen auch zu uns, beide geben wir nicht ab. Deshalb dauert es noch ein bisschen. Ich habe aber gerade eine Nachricht bekommen, die ich einmal kurz abhöre. Die geht nur 10 Sekunden. Das geht, glaube ich, auch um das Thema. Und wir du kannst ja kurz was sagen, Jesko.
Wir füllen diese 10 ja. Sekunden mit einer kleinen Überbrückung, während Patrick Berger sein Handy so ans Mikro hält, dass man fast auch zuhören kann. Ich weiß gar nicht, ob er das möchte, aber ich höre fast ein bisschen von dem, was in dieser Nachricht vorkommt. Und jetzt lächelt er. Es können vielleicht auch gute Nachrichten sein. Und jetzt ist er auch ja, schon nee. Fertig und er übernimmt ja, wieder.
Jetzt ist er fertig, für sie. Ja. Genau, also eben nochmal ein Update bekommen, dass bei Kaua Pratsch es tatsächlich noch keinen Done-Deal gibt, dass weiterhin dran gearbeitet wird, dass man hofft jetzt in der Woche, ist ja übrigens Deadline-Woche, wenn du so willst, am 2. Februar ist ja dann der Deadline-Day, genau. dass bis dahin oder in den nächsten Tagen dann eigentlich eine Entscheidung fallen soll, aber noch ist sie nicht da und nicht in Sicht und das hat man sich eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, aber ja, schauen wir mal, auf jeden Fall wäre es ein spannendes brasilianisches Juwel, so hat jeder gesagt. Also da tatsächlich gerade keine Bewegung in die Richtung, dass man sagen kann, jetzt sind wir kurz davor. Aber
ja.
Let's see.
Und jetzt kommt Inter Mailand in der Champions League nach Dortmund. Das klingt auch schon geil.
International.
Das klingt so richtig nach Champions League.
Inter Mailand
in Dortmund, das finde ich super. Ja, wobei du dir halt eine gute Ausgangslage echt einfach in Tottenham verschossen hast. Also das konnte ich nicht nachvollziehen. Das war furchtbar mit anzusehen. Das war wirklich ein Fußballspiel, wo ich dachte, hey, was macht ihr da?
Ja.
Und jetzt kommt Internationale. Und da musst du schon gewinnen.
Da musst du gewinnen, ja,
sicher definitiv. Zu sein.
Genau, da musst du gewinnen, um sicher zu sein. Wobei, das sind ja auch ein bisschen Rechenspiele links und rechts, man eigentlich auch davon ausgehen kann, dass der BVB durch sein sollte für die Playoffs. Aber trotzdem, das ist jetzt ein ganz wichtiges Spiel auch so für die Grundstimmung, auch für das Selbstbewusstsein in diesem Wettbewerb. Was ich im Übrigen interessant finde, ich hatte dir das geschickt, Jesko, aktuell auf der Seite der UEFA.
Ja.
Das kann sehr schnell überholt sein, aber wenn wir dann in die Playoffs gucken, wie gesagt, es ist ja noch eine Runde zu gehen, aber könnte der BVB auf Galatasaray oder Karabakh Akdam treffen?
Beides. Ja, ich habe diese Tabelle nicht so richtig verstanden, bin ich ehrlich. Also ich fand die ein bisschen verwirrend. Aber vielleicht hat die auch nur mich verwirrt.
Naja, die spielen dann, es geht ja dann quasi in dem Baum darum, dass der 17., 18. dann gegen den, oder 15., 16., einer von denen dann gegen den 17., 18., je nachdem, was es am Ende ist. Und so.
Ich rechne übrigens gerade, erzähl mal weiter, ja.
Ja, und so spielst du dann im Endeffekt in den Playoffs und würdest dann natürlich auf den ersten beziehungsweise zweiten treffen in diesem ursprünglichen Baum. Und das könnte nach aktuellem Stand dann Arsenal oder Bayern sein. Also wie gesagt, da kann bis dahin noch viel passieren.
Ja.
Aber es gibt eben gesetzte und ungesetzte Teams. Und am Ende wird es dann interessant, was der BVB bekommt. Wie gesagt, das Spiel ist noch zugegen gegen Inter Mailand. Da gibt es auch noch ein paar Verschiebungen. Deshalb ist es jetzt nur ein Status quo, den die UEFA auf ihrer Seite hat, stand vor dem Spiel gegen Inter. Aber ja, ich würde sagen, schon ein richtungsweisendes Spiel. Was rechnest du eigentlich aus? Rechnest du aus gegen
ja,
das Spiel?
Ich gucke gerade mal,
Konstellationen sind,
ich guck gerade mal, ob Dortmund es tatsächlich auch noch unter die ersten 8 schaffen könnte.
Dann fragst du da KI oder rechnest du in deiner Birne was?
Nee, es gibt einen Rechner.
UEFA Calculator?
Ja, es gibt einen Calculator.
Genau. Okay, komm, dann schauen wir mal, was Jesko macht.
Ist schon sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also, wenn Man City nicht gegen Galatasaray gewinnt, wenn Barcelona nicht gegen Kopenhagen gewinnt,
ja.
Wenn Atletico nicht gegen Bodø/Glimt gewinnt, lass mich nochmal gucken, und Juve darf nicht gegen Monaco gewinnen. Dann könnte Dortmund mit einem Sieg sogar noch unter die ersten 8 purzeln. Aber wahrscheinlich gibt es auch 100.000 andere Konstellationen.
Ja,
nagelt mich nicht fest. Es ist so wild.
Ja, ja. Ja, ja.
Aber das macht ja diesen, ich finde, das macht diesen Modus auch wieder ganz interessant.
Mhm.
Ich finde den nicht schlimm. Ich mag den. Ja. Ich mag den eigentlich.
Nö, ich finde es auch, genau. Ich finde es auch cool, weil irgendwie auch jedes Spiel, du hast nicht mehr so dieses letzte Spiel, wo es um gar nichts mehr geht, sondern jedes Spiel hat irgendwie noch eine Bewandtnis, ja, und eine Bewandtnis. Ja, und danach zu Hause gegen Heidenheim, das schließt dann diese Woche ab. Würde sagen, ganz klar Pflicht natürlich der Sieg gegen Heidenheim. Ja. Gegen Inter
kann alles offen passieren, du musst dich halt deutlich besser präsentieren, als du es gegen Tottenham gemacht hast. Das war echt
klar. Klar. Gerade auf internationaler Bühne. Übrigens, in Tottenham, geiles Stadion. Stimmung, muss ich sagen, fand ich miserabel. Also dafür, dass sie 2-0 führen. Das einzige Geile war, wo der Trompeter vor dem Spiel oder vor dem Anpfiff, oh, when the Saints go marching on, oh, when the Saints go. Das war geil, when wie dann trompetet wurde. Dann, ne? Genau, when the Spurs go marching in. Genau. So, oh, aber sonst, war das schon dünn stimmungstechnisch. Aber ein Riesenstadion, mega modern, auch typisch England, geil gelegen, direkt zwischen Wohnblöcken und so. Also schon, das war schon cool. Der Medienraum war unglaublich.
Was Riesenbuffet.
Hast da Voucher bekommen? Ich weiß schon gar nicht mehr, was es gab. Ein Hähnchen, das wirklich richtig gut war.
Okay.
Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe mich von Didi voll quatschen lassen. Hamann, der war für uns für Sky Austria da und wir haben uns so angeregt über Fußball unterhalten, dass ich so nebenher gegessen habe. Cooler Medienraum, und was ich witzig fand, die Kollegen von Sky Sports UK, hat ja da eine ganz große Bedeutung. Also wenn du weißt es ja auch, wenn du irgendwo schaltest, mal in den USA, in England mit unserem Popschutz, dann drehen die Leute durch, sind schon alles Riesenfußball- und Sky-Fans. Na, und dann flimmerten irgendwie die Top 10 Tore der Premier League, glaube ich, der letzten 15 Jahre oder so durch den Bildschirm. Und da war natürlich Emres Fallrückzieher für Liverpool dabei. Man kann sich mal an den erinnern, das war geil. Da habe ich gedacht, cool, siehst du, wird er hier abgefeiert.
Aber Harry Kane war bestimmt auch mal dabei im Liverpool-Trikot.
Harry Kane im Liverpool, im Tottenham-Trikot.
Im Tottenham-Trikot.
Mit Sicherheit. Ja. Ich hatte das nur da gerade gesehen und habe gedacht, krass, jo, der hat für Liverpool gespielt und einen geilen Fallrückzieher gemacht. Naja, keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind, Jesko. Ich glaube, wir können beenden. Oder haben wir noch was?
Nee, ich glaube, wir haben nichts Dringliches mehr. Ja, hat Spaß gemacht. Also, wir sind gespannt, wie das Spiel gegen Inter dann ausgeht. Und wir hören uns dann nach Inter und nach Heidenheim in der kommenden Woche wieder. Auf für Süd. Bis dann.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky.